Nietzsche in das Kapitel 8 eures Buches trägt die Überschrift »Eine Reise durch ein gespaltenes Land«, gemeint ist die soziale Spaltung in Deutschland. Was habt ihr denn auf dieser Reise erlebt?
Nun, wir erleben ja gerade auch in den letzten 10 Jahren, dass unser Land sich quasi aufteilt. Das heißt, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und das spiegelt sich natürlich inzwischen auch in der Gesellschaft wieder. Also wir waren einerseits bei Hartz-IV-Empfängern, haben uns mal angeguckt, wie die denn so leben. Und das war teilweise schon erschreckend. Also Armut heißt in Deutschland heute nicht zu hungern. Aber ich war zum Beispiel einmal bei einer Familie, die benutzt heutzutage das Badewasser, um die Spülung der Kloschüssel zu bedienen, ne? Um einfach Geld zu sparen. Das heißt, Armut heute heißt immer wieder sparen, 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 sich immer wieder darüber Gedanken zu machen, wie man seinen Cent 1, 2, 3 Mal umdrehen kann. Diese Familie ist eine vierköpfige Familie mit 2 Kindern. Die schalten also immer die Heizung nur 4, 5 Stunden am Tag an. Und wie gesagt, sparen beim Wasser, indem sie das aus der Badewanne nochmal für die Klospülung benutzen. Und die gehen halt auch zur Tafel und kaufen dort die Lebensmittel, die von der Mittelstands- oder reichen Gesellschaft aussortiert wird. Andererseits haben wir natürlich auch sehr Vermögende kennengelernt und die haben wir auch besucht. Die machen sich natürlich über Geld gar keine Gedanken und die sind insbesondere in den letzten Jahren auch von der Bundesregierung in steuerlicher Hinsicht ungemein entlastet worden und leben sozusagen in Braus und Schmaus.
Du sagst es, die Schere zwischen Arm und Reich wird also immer größer, exorbitant größer. Dennoch erhebt dieser Staat seit dem 1. Januar 1997 keine Vermögensteuer mehr. Wie kam es eigentlich dazu?
Grundlage war ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1996, wo das Bundesverfassungsgericht damals gesagt hat, die Bundesregierung muss die Vermögenswerte neu berechnen. Und zwar sind die Immobilien, also Vermögen besteht ja entweder aus Geld oder aus Immobilien. Und die Immobilien wurden nach einer Liste berechnet, die war noch aus den 70er Jahren. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es geht ja nicht, dass Geldvermögen nach dem Jetztwert angenommen wird und Immobilienvermögen, was ja auch gestiegen ist, der Wert der Immobilien sind ja gestiegen, immer noch berechnet wird auf einer Liste der aus den 70er Jahren. Und die haben aufgefordert, damals die Bundesregierung, doch bitte die Immobilienwerte, diese Liste neu zu machen und zu sagen, ihr müsst jetzt die Immobilien einfach neu bewerten, damit da keine Gerechtigkeitslücke ist zwischen Geldvermögen und Immobilienvermögen. Ja, und die damalige Bundesregierung unter Kohl hat das nicht umgesetzt und auch die rot-grüne Bundesregierung hat das nicht umgesetzt. Das heißt, die Vermögensteuer, die gibt es übrigens noch, wird aber nicht mehr erhoben, weil sie jetzt im Moment im jetzigen Schwebezustand verfassungsrechtlich nicht haltbar ist, weil sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen würde, weil bis heute nicht eine solche neue Liste erhoben worden ist.
Was würde denn die Erhebung einer Vermögensteuer für die staatlichen Kassen bedeuten?
Also es gibt da vollkommen unterschiedliche Berechnungen, aber man sagt im Prinzip dadurch, dass der Staat von 97 bis jetzt auf die Erhebung der Vermögensteuer verzichtet hat, hat er schon mal auf 120 Milliarden Euro an Einnahmen verzichtet. Und das Institut, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, was ja mit Sicherheit nicht als linkes Institut gilt, sondern eher als ein liberales, sagt, wir würden von einer Vermögensteuer würden wir ungefähr 20 Milliarden an Einnahmen haben. Diese Vermögensteuer wären 1% des Vermögens mit einem Schonvermögen von 500.000 und das würde 20 Milliarden im Jahr bringen.
Kim, es ist ja so, dass nicht nur die Vermögensteuer nicht mehr erhoben wird, dazu kommt ja noch was anderes. In 2000 hatten wir eine große Steuerreform unter Rot-Grün. Stichworte waren die Senkung des Einkommensteuerspitzensatzes von 53 auf 42%. Dazu wurde eine Unternehmenssteuerreform durchgeführt. Nach Angaben des Bundesministeriums für Finanzen brachte das den Unternehmen eine Steuerersparnis von 11 Milliarden Euro jährlich. In 2008 hatten wir die nächste Unternehmenssteuer, diesmal unter der Großen Koalition, 5 Milliarden Euro netto jährlich für die Unternehmen brachte dieses. Und die schwarz-gelbe Koalition ist eingestiegen mit dem sogenannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz, was eine kommunale Größe hier gerne auch das wohlhabenden Selbstbedienungsgesetz nennt. Es scheint fast egal zu sein, was für eine Konstellation da in Berlin an der Macht ist. Die großen Unternehmen und die Wohlhabenden scheinen immer ihren Schnitt zu machen. Woran liegt das?
Ja, man muss einfach sagen, da sind natürlich auch das, was man Lobbyismus nennt oder die Interessensgruppen, die sind natürlich bei großen Unternehmen und Wohlhabenden sehr viel besser in Berlin vertreten als jetzt meinetwegen die von Hartz-IV-Empfängern. Man muss einfach sagen, ich glaube, es sind 2 Aspekte. Wir hatten ungefähr von 1995 bis 2007, 2008 das, was man ein sehr neoliberales Deutungsmuster nennt. Das heißt, wir müssen die Unternehmen und die Vermögenden nur entlasten und dann würde die Wirtschaft schon florieren. Und jetzt zeigt aber auch durch die Entlastung, die Entlastung führte ja auch dazu, dass in den Kapitalmärkten ganz viel Geld reinfloss von Vermögen und Unternehmen, die nach Anlagemöglichkeiten gesucht hat. Und dieses Deutungsmuster hat dazu geführt, dass oder hat diese Finanzkrise mit Sicherheit mit hervorgehoben als solches. Und jetzt merken wir so langsam, dass mit die Märkte einfach so laufen zu lassen und Unternehmen Vermögen immer zu entlasten und auch die Banken nicht zu kontrollieren, führt zu ganz, ganz großen Problemen. Und das war das Deutungsmuster, was wir lange Zeit hier haben. Das heißt, einerseits aufgrund dieses Deutungsmusters kam es zu einer permanenten Entlastung der Unternehmen und Vermögenden in Deutschland. Andererseits ist es aber auch so, und das hatte ich vorhin angesprochen, dass natürlich die Lobbygruppen gerade bei Unternehmen und Vermögenden sehr viel stärker sind als bei dem Rest der Bevölkerung. Man muss da nur dann den Bund der deutschen Industrie oder den Arbeitgeberverbänden in Berlin denken. Die sind einfach sehr gut vernetzt mit den Politikern in Berlin und das führt natürlich dazu, dass sie sehr viel intensiver auf die Politikgestaltung Einfluss nehmen können.
Ja, wir kommen da gleich nochmal am Ende des Interviews drauf zurück. Nun ist die Steuergesetzgebung ja die eine Sache, sie müssen nun aber auch tatsächlich erhoben werden, die Steuern, damit die Kassen klingen können. Wie sieht es denn damit aus?
Also wir waren ganz erstaunt bei unseren Recherchen, was wir da erlebt haben. Ich bin schon lange Journalist, aber das hat mich wirklich erstaunt. Wundert mich auch, dass nie ein Journalist da so richtig drauf geguckt hat. Also unsere Finanzämter, eigentlich hat man ja mal Angst vorm Finanzamt. Uns ist wirklich die Angst vorm Finanzamt absolut vergangen. Die sind personell vollkommen unterbesetzt. Wir waren also in etlichen Finanzämtern in der ganzen Bundesrepublik. Es hat sich fast überall ein ähnliches Bild gezeichnet. Viel zu wenig Personal. Die Ressourcenausstattung der Finanzämter ist katastrophal. Die arbeiten mit vollkommen veralteten Programmen, sind untereinander nicht vernetzt. Die Finanzbeamten haben keine Weiterbildungsliteratur, können sich selbst nicht weiterbilden. Und nur ein Beispiel. In allen Finanzämtern, wo wir mit den Beamten gesprochen haben, die haben gesagt, regelmäßig gibt es bei uns sogenannte Durchwinkwochen. Das heißt, von Freiberuflern und Vermögenden stapeln sich die Einkommensteuererklärungen auf dem Schreibtisch. Dann sagt der Vorsteher, winkt die für 4 bis 6 Wochen durch, sonst kommen wir mit der Arbeit nicht mehr nach. Für kreative Steuerbürger ist das natürlich eine Glückswoche, weil deren Steuererklärung einfach durchgewunken wird. Für die Beamten ist das frustrierend, weil die einfach sagen, wir können die Steuern gar nicht so erheben, wie es nach dem Gesetz gefordert wird, weil wir einfach personell so schlecht besetzt sind, dass wir nicht richtig prüfen können. Und das führt natürlich zu einem Zweiklassensystem im Steuervollzug. Vermögende, die viel Gestaltungsspielräume haben, können sehr viel mogeln und haben kaum das Risiko aufzufallen, wenn sie mogeln bei der Steuererklärung, weil sie kaum geprüft werden. Und die normalen Lohnsteuerzahler kriegen direkt alle Steuer vom Lohn abgezogen und finanzieren quasi den Sozialstaat. Ich bringe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Wir haben, meinetwegen, wir waren in der Steuerfahndungsstelle 1 in München. Diese Steuerfahndungsstelle ist auch für den Starnberger See zuständig, wo besonders viele Millionäre leben, haben dort mit den Beamten gesprochen und haben vor allem einen internen Bericht zugespielt gekriegt vom Landesrechnungshof, der hat die Steuerfahndungsstelle geprüft. Und aus dem geht hervor, dass 90% der Meldungen und Anzeigen gegen Steuersünder, also diejenigen, die schon aufgeflogen sind beim Finanzamt und angezeigt worden sind von den Behörden, nicht nachgegangen wird, weil die zu wenig Personal haben. Also 90% der Anzeigen und Meldungen kann nicht verfolgt werden. So müsste die Polizei mal in Deutschland arbeiten, da wird es einen Schrei quer durch die Republik geben.
Was bringen denn durchschnittlich Steuerfahnder bzw. Steuerfahnderinnen dem Staat ein an zusätzlichen Steuern?
Jedes gewinnorientierte Unternehmen würde sich darüber freuen. Also man sagt, ein Betriebsprüfer beziehungsweise ein Steuerfahnder, der bringt ungefähr ein Mehrergebnis 1,5 Millionen. Nun ist es so, dass die Bundesländer für einen Steuerfahnder oder Betriebsprüfer rund 70.000 Euro mit Pensionsrücklagen im Jahr zahlen müssen. Bringen tut er 1,5 Millionen. Jetzt fragt man sich, warum stellen die nicht mehr ein?
Genau.
Es ist so, dass im Rahmen des Bundesfinanzausgleiches von den 1,5 Millionen Euro, die ein Betriebsprüfer oder Steuerfahnder mehr bringt, das Land gerade mal 60.000, 65.000 Euro behält und der Rest geht an das Bundesfinanzamt. Das heißt, die Länder bleiben sogar auf Kosten noch sitzen, rund 5.000 Euro. Und da muss man natürlich schon fragen, woher soll die Motivation kommen der Länder, mehr Betriebsprüfer, Steuerfahnder oder auch Finanzbeamte einzustellen, wenn sie dafür auf die Kosten sitzen bleibt. Insofern haben wir auch ein systematisches Fehler.
Ist, da, Ist das damit gemeint? Ich glaube, ihr schreibt in dem Buch eine These, und zwar, dass die föderale Struktur im Steuervollzug eine Wurzel der Steuermisere sei. Ist das damit gemeint?
Das ist genauso. Also dadurch, dass die Gelder aus der Finanzverwaltung, Länderfinanzverwaltung dem Bund zufließt. Das heißt, wir haben eine Struktur, wo die Länder die Steuern erheben, dem Bund aber der größte Teil der Steuern zufließt. Und von daher ist natürlich jedes Land, fragt sich dreimal, wenn ich das Geld nicht behalten darf, was ich da auch einnehme, sogar auf Kosten sitzen bleibe, wieso soll ich meine Bürger oder meine Unternehmen mit unnötigen Prüfungen drangsalieren, wenn ich selbst davon nicht viel habe?
Es gibt hier sogar Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, die ihre Steuerbeamten schriftlich anweisen, Steuerpflichtige möglichst wenig zu behelligen und auf Kostenbelege zu verzichten. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, warum das gemacht wird, aber wie weit verbreitet ist denn so etwas und wie illegal ist so etwas eigentlich?
Also das, wie gesagt, das war eine interne Dienstanweisung, die wir da zitieren, und das ist natürlich schon ein Ding. Also das, und das kam vom Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern. Ich will diese Dienstanweisung nochmal wiedergeben. Da steht drin, die Finanzbeamten werden angewiesen, bitte auf unnötige Kontrollen und grundsätzlich auf weitere Belege zu verzichten von den Unternehmen und Vermögenden, weil den Unternehmen und Vermögenden im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern würde es nicht so gut gehen, deswegen soll nicht so intensiv kontrolliert werden. Und dann wiederum Zitat, denn Finanzpolitik ist auch Standortpolitik. Und das ist natürlich an Dreistigkeit schon nicht zu überbieten, wenn sowas aus einem Bundesfinanzministerium rausgeht. Nun wissen wir aber auch, dass bei den anderen Bundesländern, da haben wir es nicht schriftlich, da haben wir kleinere Erlasse, gang und gäbe ist. Aus Hamburg haben wir einen solchen Erlass, wo gesagt wird, bitte prüft nicht so genau, weil das ist auch in anderen Bundesländern gang und gäbe. Das heißt, die Länder haben sich schon darauf eingerichtet, dass sie die Finanzpolitik, die Erhebung von Steuern, als Standortpolitik sehen und sagen, je weniger unsere Unternehmen geprüft werden, umso eher bleiben sie hier in dem Bundesland. Es gibt auch von den Verbänden der Steuerberater gibt es inzwischen Deutschlandkarten, und da, wo relativ intensiv geprüft wird, das ist rot eingezeichnet, und wo wenig geprüft wird in den Bundesländern, die sind grün eingezeichnet. Da sieht Deutschland allerdings aus wie der Teutoburger Wald, nämlich alles grün.
Steuerbeamte bzw. Steuerfahnder schlagen sich ja mit einer Menge Steuertricks herum. Einer der für den Staat kostspieligsten ist der Umsatzsteuerbetrug. Jetzt mal für die Kapitalfraktion unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie geht der denn?
Ja, der Umsatzsteuerbetrug, genau, da haben wir eigentlich im Prinzip, oder das ist die größte Kriminalenergie, weil der eigentlich recht einfach ist. Sobald ich ein Unternehmen habe und eine Ware einkaufe, kann ich jetzt mit der Rechnung zum Finanzamt gehen und sagen, ich habe für die Ware mein 500.000 Euro an Umsatzsteuer diese Woche bezahlt, ich möchte die direkt sofort wieder zurückhaben. Dann geht das Finanzamt hin und überweist in der nächsten Woche die 500.000 Euro. Und das ist natürlich eine Einladung zum Betrug, weil solche Rechnungen können fingiert werden, und da ist Betrug relativ einfach gemacht. Und das führt dazu, dass wir schätzungsweise allein in diesem Bereich an die 20 Milliarden an Steuereinnahmen verzichten, beziehungsweise da aufgrund der kriminellen Energie 20 Milliarden nicht erhoben werden.
Und die Finanzämter sind kaum in der Lage, das nachzuvollziehen, schon allein aufgrund des personellen Mangels?
Aufgrund des personellen Mangels, das ist die eine Geschichte, und es ist einfach vollkommen einfach, indem ich als Unternehmen hingehe und sage, ich habe hier eine Rechnung und habe eine Maschine gekauft, die hat mich 1,5 Millionen gekostet. Ja, davon will ich jetzt die 19% Mehrwertsteuer wiederhaben, das sind dann schon knapp 300.000 Euro, die dann direkt überwiesen werden, und dann macht das Unternehmen wieder dicht, die 300.000 Euro sind abkassiert und das Unternehmen wurde nie wieder gesehen. Also es ist recht einfach, dort Betrug zu betreiben.
In eurem Buch bringt ihr die geschätzte Zahl von 500 Milliarden Euro, noch einmal 500 Milliarden Euro, die wohlhabende Deutsche am Fiskus vorbei ins Ausland transferiert hätten, und zwar oft mit aktiver Hilfe der Banken. Könntest du uns das einmal näher erläutern?
Ja, wir müssen uns ja seit gestern revidieren. Seit gestern gibt es ja die Zahl 800 Milliarden, die ist ja gestern in die Presse gespült worden. Also mit den 500 Milliarden lagen wir noch relativ weit drunter oder relativ an der untersten Grenze. Jetzt geht man inzwischen von 800 Milliarden aus. Das hat ja gestern eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veröffentlicht. Ja, es war so, dass gerade Mitte der 90er Jahre hatte der damalige Finanzminister Weigel schon eine Abgeltungssteuer eingeführt. Das heißt, diejenigen, die Zinserträge haben, sollten daraus auch eine Steuer zahlen. Das führte dazu, dass die Vermögenden hingegangen sind und sagt, nee, wir wollen unsere Zinsen da nicht versteuern, und haben ab 95 überlegt, wie sie ihr Geld ins Ausland transferieren können. Und alle großen Banken haben ihnen da mit sogenannten Nummernkonten geholfen. Das heißt, ein Wohlhabender ist hier in Köln zu seiner Deutschen Bank gegangen oder zur Commerzbank und hat gesagt, ich möchte 1,5 Millionen in die Schweiz transferieren. Daraufhin hat man gesagt, wir überweisen das Geld mit einer Nummer. Das heißt, auf sie ist nicht mehr rückzuschließen oder ist nicht mehr zurückzuschließen, wer das Geld überwiesen hat. Da steht dann nur 1,5 Millionen Nummer 345 und sie sind die Nummer 345 und können dann in der Schweiz über das Geld verfügen, ohne dass jemals ein Beamter in Deutschland mitkriegt, wer hinter dieser Nummer steht. Und das haben alle Banken betrieben.
Jetzt schreibt ihr auch, dass auch die Landesbanken Beihilfe geleistet hätten zur Steuerhinterziehung. Das ist ja besonders interessant. Also das bedeutet ja, dass eine staatliche Institution die andere bescheißt. In den Aufsichtsgremien dieser Landesbanken sitzen ja auch hochrangige Politiker. Kann man davon ausgehen, dass die allesamt von diesen Geschäften nichts mitbekommen haben?
Das kann ich nicht beurteilen. Wir müssen ja zu den Landesbanken sagen, und zwar waren das Kollegen von uns, journalistische Kollegen von Panorama, die sind hingegangen in die Schweiz und nach Liechtenstein und haben da die Auslandsdependancen der Landesbanken besucht und haben gesagt, oder haben sich ausgegeben als jemand, der was geerbt hat und haben gefragt, ich habe in Deutschland 4,5 Millionen geerbt, möchte aber keine Steuern zahlen und haben sich dann von den Auslandsdependancen der Landesbanken beraten lassen, wie sie es denn anstellen können, in Deutschland keine Steuern zu zahlen. Das heißt, inwieweit die Zentralen in Deutschland von den Aktivitäten, den Auslandsaktivitäten der Landesbanken in der Schweiz und Liechtenstein, den Dependancen wissen, kann ich nicht sagen. Das ist schon natürlich anzunehmen, dass die Zentralen das wissen. Ganz offen, ob der Aufsichtsrat das weiß, da kann ich keine Aussage zu treffen.
Eines meiner Lieblingskapitel in eurem partiellen Doku-Krimi-Buch ist ja das sechste Kapitel, Zöllner mit Grenzen. Da wart ihr an der deutsch-schweizerischen Grenze. Erzähl mal, was ihr da erlebt habt.
Ja, auch das hat uns wirklich erstaunt. Also wir sind zu den Zöllnern an die Schweizer Grenze und haben die 2 Tage mal beobachtet. Und ist schon ganz witzig, wo die Vermögenden all ihr Geld verstecken. Also zum Hintergrund, man darf nicht mehr als 10.000 Euro über die Schweizer Grenze bringen. Mehr als 10.000 Euro muss man anmelden, nicht wegen Steuerhinterziehung, sondern wegen Geldwäsche. Wer mehr als 10.000 Euro in die Schweiz bringt, da ist der Verdacht der Geldwäsche, steht im Raum, deswegen muss das angemeldet werden. War es erstmal witzig zu sehen, wie die Vermögenden ihr Geld verstecken, wenn sie es dann illegal über die Grenze bringen wollen, im Reifenkasten, in Windeln von Kindern ist da Geld gefunden worden. Aber wie schnell das auch zu umgehen ist, das hat uns doch auch schon sehr erstaunt. Also wir haben da öfters einen Porsche vorbeifahren sehen oder auch Rolls-Royce. Die sind immer mit 9.900 Euro rübergefahren, sind dann wieder über die Grenze und kamen nach einer Stunde wieder mit 9.900 Euro drüber und wussten, so kann ihnen nichts passieren, weil die Zöllner haben da keinen Einfluss. Aber was uns wirklich erschrocken hat, interessant ist, die Zöllner hatten uns erzählt, früher durften sie, wenn Autos aus der Schweiz kamen, die untersucht haben und meinetwegen Kontoauszüge. Und das haben wir mitbekommen, wie sie Kontoauszüge gefunden haben von einem Schweizer Konto. Da waren im Einfallen 72 Millionen Euro standen da drauf, ein Kontoauszug, den wir gesehen haben. Und wir haben gefragt, was passiert da jetzt damit? Und die sagen, ja, wir können nichts machen. Früher durften sie diese Kontoauszüge dem zuständigen Finanzamt melden und sagen, hier haben wir jemanden gefunden, der hat einen Kontoauszug mit 72 Millionen im Auto liegen aus der Schweiz, haben das dem Finanzamt gemeldet und die haben geprüft, ob diese 72 Millionen angemeldet worden sind oder ob die irgendwo deklariert worden sind. Heutzutage dürfen die Zöllner das nicht mehr. Warum? Weil sich Vermögende beschwert haben und gesagt haben, wir wollen nicht, dass wir geprüft werden. Daraufhin hat das Bundesfinanzministerium einen Erlass rausgegeben, dass diese wirklich wichtigen oder für die Finanzbeamten wichtigen Kontoauszüge nicht mehr gemeldet werden dürfen.
Welcher Finanzminister war das?
Ich rechne gerade, 2002 war der Erlass, 2003, Eichel.
Dann war es noch Eichel, ne? Eichel. Kommen wir mal von den illegalen zu den enormen legalen Möglichkeiten für große Unternehmen, Steuern zu reduzieren, die ihr deutlich macht anhand des kleinen Möbelhauses, welches 25% Steuern auf seine Gewinne zahlt, während das etwas größere Möbelunternehmen IKEA nur 15% bezahlt. Wie kommt sowas denn zustande?
Ja, also IKEA macht das im Prinzip wie alle großen Unternehmen. Die haben 3 Tricks auf Lager. Also der erste Trick ist sogenannte Lizenzgebühren. Das heißt, jeder von uns, der ein klassisches Billigregal kauft, der bezahlt 3% Lizenzgebühren, theoretisch, was direkt an das Mutterunternehmen in Amsterdam abgeführt wird. So werden Kosten produziert. Also IKEA führt bei jedem Produkt 3%, sagen sie, geht an Lizenzgebühr an das Mutterunternehmen in Amsterdam. Das sitzt übrigens erstaunlicherweise in Amsterdam, aus steuerlichen Gründen auch. Da gehen schon mal 3% des Gewinnes gehen rüber. Das können wir hier in Deutschland als Kosten geltend machen. Ein zweiter Trick ist, dass sämtliche Auslandsfilialen von Osteuropa sind Tochterunternehmen von Deutschland. Das heißt, die Moskauer Filiale ist ein Tochterunternehmen der Filiale in Dortmund, Bochum. Sämtliche osteuropäischen Filialen von IKEA sind Tochterunternehmen der ansässigen Firma hier in Deutschland. Das führt dazu, dass sämtliche Auslandsinvestitionen in diese Filialen in Osteuropa, in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden können. Auch das produziert wieder Kosten und kann wieder von den Gewinnen runtergerechnet werden.
Ja, und der dritte Trick, mit dem IKEA arbeitet, das Unternehmen IKEA hat in Deutschland offiziell, hat das nur 1% Eigenkapital. Das heißt, 99% ist das Unternehmen offiziell verschuldet, obwohl die ja natürlich riesige Gewinne machen. Warum? Weil sie die Zinsen für diese Schulden, die das Unternehmen hat, auch hier wiederum beim Finanzamt steuerlich geltend machen können. Das heißt, dadurch, dass IKEA einerseits diese Lizenzgebühren steuerlich geltend macht, die Auslandsinvestitionen und die Zinsen für ihre Verschuldung, können sie ihre Steuerschuld in Deutschland auf 15% senken.
Als ob das deutsche Steuerrecht nicht schon undurchsichtig genug sei, ändert es sich teilweise schneller als andere ihr Hemd wechseln. Was ist dazu zu sagen? Kann da ein Steuerbeamter und eine Steuerbeamtin überhaupt noch mitkommen?
Nein, mit allen Steuerbeamten, mit denen wir gesprochen haben, die haben vor allem beklagt, bei dieser schnellen Gesetzesänderung, die wir dort erleben, kommen wir gar nicht mehr mit. Wir können uns nicht weiterbilden, dazu haben wir keine Zeit. Und ein Beispiel, als die Bundesregierung gesagt hat, die Pendlerpauschale darf nur noch eingeschränkt steuerlich geltend gemacht werden und das Bundesverfassungsgericht das dann wieder verworfen hat, waren die Finanzbeamten ein halbes Jahr lang nur damit beschäftigt, diese Pendlerpauschale wieder richtig zu stellen, konnten ihrer normalen Arbeit nicht nachgeben. Das war ein Extremfall. Sie sagen, das Steuerrecht ändert sich alle 2-3 Monate und sie kommen da gar nicht mehr mit und hätten inzwischen auch gar nicht mehr alle Änderungen parat, sodass sie auch dort nicht richtig prüfen können.
Zum Schluss unseres Interviews noch, oder zum vorletzten Schluss unseres Interviews, noch zu einer Episode, die uns in Hessen natürlich ganz besonders interessiert und die auch Schwerpunkt in einer unserer nächsten Sendungen sein wird, die Steuerfahnder-Affäre. Ihr habt bei den Recherchen zu eurem Buch mit den sehr erfolgreichen Ex-Steuerfahndern und Whistleblow-Preisträgern Rudolf Schmenker und Frank Wehrheim geredet, denen richtig übel mitgespielt wurde. Könntest du uns für uns einmal knapp zusammenfassen, was da gelaufen ist?
Ja, ich drück's mal so aus. Die Steuerfahnder, die waren ja damals an diesen Bankverfahren mit beteiligt. Das heißt, sie haben in Frankfurt Banken geprüft und waren höchst erfolgreich, weil sie nämlich festgestellt haben, dass diese Banken mithilfe von Nummernkonten für viele Vermögenden in Hessen ganz viel Geld in die Schweiz transferiert haben. 2001 sind sie dann vollkommen ausgeblockt worden und man hat gesagt, sie müssen ganz viele oder dürften ganz viele Fälle nicht mehr prüfen und haben das auch nicht begründet. Es war eine politische Entscheidung. Daraufhin sind diese tapferen Steuerfahnder, das muss man mal so sagen, hingegangen und haben gesagt, wir wehren uns dagegen. Wir würden ganz gerne an diesen Fällen weiterarbeiten und das führte im Ergebnis dann dazu, dass sie in der Behörde versetzt gemobbt worden sind und der Höhepunkt war dann, dass sie das medizinische Gutachten über sie erstellt worden ist, nachdem sie nicht mehr arbeitsfähig seien, wo sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass die Gutachten vollkommen falsch waren.
Ist das eigentlich ein Ausnahmefallskandal in der Bundesrepublik, dass so mit engagierten Steuerfahndern umgegangen wird?
Also Hessen ist in dem Fall schon ein Extremfall, weil es da über Mobbing, über falsche psychiatrische Gutachten ging, aber generell wird mit den Steuerfahndern in ganz Deutschland nicht gut umgegangen. Sie werden relativ schlecht bezahlt, sie haben eine schlechte Ausstattung, eben weil der Staat nicht daran interessiert ist, ihre Bürger unbedingt intensiv zu prüfen.
Als ich euer Buch so las, drängte sich mir die Frage auf, ist die Bundesrepublik Deutschland eigentlich noch ein wirklicher Rechtsstaat oder ist diese Konzentration ökonomischer Macht, wir sprachen ja eben am Anfang unseres Interviews schon davon, nicht wirklich mehr demokratisch zu kontrollieren? Wie siehst du das?
Na, ich glaube schon, dass wir noch ein demokratischer Rechtsstaat sind. Wir müssen einfach sagen, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich die Wirtschaftsinteressen sehr viel intensiver durchgesetzt haben als in den Jahren davor. Insofern ist das eine ganz schlechte Tendenz, was wieder zurückgedrängt werden muss. Im Steuerbereich ist ganz erstaunlich, dass da noch keine öffentlichen Diskussionen drüber gibt, was auch daran liegt, dass die interessierten Gruppen, nämlich diejenigen, die davon profitieren, dass die Steuern nicht richtig erhoben sind, die Unternehmen, die Wohlhabenden thematisieren nicht und die anderen wissen relativ wenig über die Steuerverwaltung in Deutschland. Da wird relativ wenig drüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz leben wir durchaus noch in einem demokratischen Rechtsstaat, der sich ja widerspiegelt in unserem Parlament. Man muss nur einfach konstatieren, dass inzwischen der Interessensausgleich sich ganz klar verschoben hat hin zu Wirtschaftsinteressen, die im Moment oder in den letzten 10 Jahren sehr viel bessere Chancen hatten, umgesetzt zu werden.
Kim, wir danken dir für das Gespräch.
Ja, danke euch, ja.